Also wir haben einfach zum Höhepunkt der Pandemie Führungskräfte weltweit befragt gehabt und 73% von ihnen haben gesagt, dass die Entwicklung zu einem wirklich nachhaltigen und verantwortungsvollen Unternehmen bei ihnen in den nächsten 3 Jahren die oberste Priorität hat. Ja.
Global Goals. Ausblicke in eine nachhaltige Zukunft mit Carmen Jeitler.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe unseres Global Goals Podcasts des Österreichischen Wirtschaftsbundes. Bei mir ist heute eine unglaublich spannende Frau, Caitlin Chang. Herzlich willkommen, Caitlin. Du bist Brand Innovation Lead bei Accenture Song Austria. Erzähl mal, was machst du dort gerade? Was ist so dein Job, den du dort hast?
Genau, also mein Job als Brand Innovation Lead bei Accenture Song. Accenture Song ist tatsächlich Österreichs oder die Welts größte Digitalagentur. Und bei Digitalagentur meinen wir wirklich also alle mögliche Marketing, Werbung, Kommunikation etc. Und da berate ich Kunden bei so was wir nennen Zukunftsthemen, ja, und zum Beispiel Dinge wie New Work oder Diversity und Innovation, Nachhaltigkeit etc. mit einem Schwerpunkt auf Kommunikation, ja.
Ja, wir sind ja auf dich aufmerksam geworden. Du hast vergangenes Jahr beim Forward Festival Vienna die Nachteile von Müttern so quasi mit ihren Stereotypen in der Arbeitswelt angeprangert und hast da etwas Großartiges gemacht, und zwar deine 6 Monate alte Tochter im Tragetuch mit bei dir auf der Bühne gehabt. Ja, und da entstand dann dieser Hashtag Mom2, also diese Initiative, die ja auch wirklich den Nerv der Zeit getroffen hat. Du bist quasi so ein Aushängeschild an Frauen, die sagen, ich mach's trotzdem, ich gehe wieder arbeiten. Was hat sich für dich so verändert, als deine Tochter auf die Welt gekommen ist?
Naja, also ich muss wirklich sagen, ich bin eher so eine alte Mutter, ja, tatsächlich, weil ich habe 2 Kinder, ich habe einen 13-jährigen Stiefsohn und mein eigenes Kind, also das Baby, die im Tragetuch war, ist jetzt gerade 13 Monate alt und ich bin jetzt 42 Jahre alt und das heißt also, ich habe ganz, ganz spät mein erstes eigenes Baby bekommen. Und deshalb habe ich ja die letzten 20 Jahre tatsächlich ohne Baby die ganze Zeit in meine Karriere investiert gehabt, ja. Und deshalb habe ich nicht gewusst, wie es eigentlich wird, ja, wenn ich wirklich endlich mein eigenes Baby bekomme. Und ich muss wirklich sagen, ja, viel haben sich geändert. Ich konnte irgendwie eine komplette neue Seite von mir auch entdecken, was ich überhaupt nicht gewusst habe, dass es überhaupt gibt, ja. Das ist alles sehr spannend. Aber dadurch habe ich auch gelernt, dass für mich ist meine Karriere auch sehr, sehr wichtig. Und das kann ich nicht irgendwie priorisieren. Eins ist besser als ein anderer. Und ich wollte tatsächlich deswegen sehr viel so eine gute Lösung finden. Wie kann ich beides dann gleichzeitig machen und schaffen weiter so, ja.
Du hast ja eigentlich einen total internationalen Background, also hast in Korea dann studiert, bist aber aufgewachsen in den USA. Das heißt, Deutsch ist ja deine Viertsprache erst, also bist du 10 Jahre in Österreich, hast auf der WU dann studiert. Erzähl mal so deinen beruflichen Werdegang, also wie du gestartet hast nach deiner Ausbildung im Berufsleben und welche Stationen dich dann dorthin geführt haben, wo du heute bist.
Mhm. Ja, also ganz kurz, weil wie gesagt, also ich habe 20 Jahre Berufserfahrung hinter mir. Aber die waren tatsächlich meistens in Korea, also die Hälfte waren in Korea, Südkorea, nicht Nord. Und ich habe Psychologie studiert und französische Literatur studiert gehabt. Und nach dem Studium habe ich gesagt, okay, ich will irgendwas in Kommunikationsbranche machen, in Marketing. Deshalb habe ich angefangen bei Nielsen, das ist eine Market Research Firma, eine internationale in Korea. Und dann danach habe ich gedacht, aber trotzdem will ich was Kreatives machen, weil Kreation und kreativerer Kunst und so war immer meine Leidenschaft gewesen. Und deshalb bin ich dann zu die Werbeagenturbranche geändert, also gewechselt. Und das war tatsächlich bei Samsung. Also Samsung Group hat eine Inhouse-Agentur und da war ich tatsächlich 10 Jahre lang dort. Und da habe ich so sehr viele Digital-Marketing-Sachen gemacht und innovative Sachen gemacht. Und das war tatsächlich wegen dieser Job in Samsung. Die haben mich als ein Expat nach Österreich geschickt gehabt. Also ganz random, obwohl ich damals kein Deutsch gesprochen habe und niemand gekannt hat in Österreich. Und das war in 2012. Und da war ich dann die Geschäftsleitung für die Agentur hier für Österreich und Schweiz. Und nach ein paar Jahren musste ich zurück. Aber wegen persönlicher Gründe, ich habe mir gedacht, ich bleibe hier in Österreich. Österreich ist eh sehr schön und vor allem, es hat ein super Work-Life-Balance, was man tatsächlich wirklich nicht hat in Korea. Yeah. Und das fand ich sehr, sehr wirklich inspirierend und auch sehr toll. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, dann ich bleibe hier. Und danach habe ich 3 Jahre bei einer Wiener Agentur gearbeitet, namens Kopzer and the Hungry Eyes bei Rudi Kopzer. Mhm. Und nach 3 Jahren dort habe ich dann mich entschieden, okay, dann zu Accenture zu wechseln, weil damals hat Accenture die beste respektierte Digitalagentur in der ganzen Welt namens Droga5 gekauft gehabt. Und ich wollte wirklich schauen, okay, das ist dann wirklich eine Agentur, der so die Digital- und Innovation treibt, ja, in unserer Branche. Und deshalb habe ich so einen Wechsel gemacht und ich bin dort jetzt. Ja.
Okay.
Und sehr zufrieden.
Das heißt, du hast jetzt auch so diesen Außenblick, ja. Also du kennst Asien, du kennst die USA gut. Da hast du dich dann entschieden, in Österreich zu sein. Jetzt gerade, weil wir eben über dieses SDG Nummer 5, ja, die Chancen auch für Frauen. Mhm. Wie siehst denn du das gesellschaftlich? Österreich ist doch ein sehr konservatives Land, oder? Verhältnismäßig. Und es ist nicht selbstverständlich, dass Frauen voll berufstätig sind, wenn sie Kinder haben.
Mhm. Das stimmt. Und deshalb, was mich wirklich interessiert hat, ist, dass ja zum Beispiel die ganze Mutterschutz und die ganze Karenz und Co. in Österreich sind tatsächlich sehr, sehr toll für Frauen. Aber es kann auch sehr rasch eine Gefahr werden für die Frauen, weil ab dem Moment, wenn du sagst, dass okay, ja, ich bin eine Mutter und aber trotzdem, ich bin auch eine Karrierefrau und deswegen will ich dann weitermachen mit meinem Job und ich will irgendwie so, keine Ahnung, früher zurückkehren zu meinem Job für meine Karriere, dann wirst du sofort kritisiert, du bist eine Rabenmutter und so weiter, ja. Und weil die Argumentation dahinter ist, ja, es gibt so diese tolle Unterstützungen für Mütter und für Frauen und warum nutzt du das nicht aus? Warum ist dein Job so viel wichtiger als deine Familie? Und ich glaube, genau diese Fragestellung ist tatsächlich sehr gefährlich und das geht darum, dass also es ist nur die Mutter, die für die Baby irgendwie so betreuen kann und soll. Und wenn zum Beispiel der Vater das macht, dann ist es, oh mein Gott, ein Horror. Mhm. So eine Darstellung soll eigentlich nicht da sein. Es ist nicht mehr zeitgemäß und wir sollen diesen Gedanken ändern, glaube ich.
Ja. Du hast ja eben dann sehr viel Aufmerksamkeit erregt, dann mit dieser Performance. Ich fand das großartig. Ich denke mal genau, weil es auf dieses Gender Equality Problem einfach auch hinweist. Jetzt haben wir, ihr nennt es das Krokodilmaul-Problem. Jetzt haben wir quasi das sogar immer noch bei hoch ausgebildeten Jobs, wenn es ins Führungsebenen geht, wird da quasi der Frauenanteil immer noch geringer. Was sind da deine Key Messages zu diesem Problem?
Also, vor allem, also ich würde sagen, dass ja, für mich ist es sehr, sehr interessant zu beobachten, weil, wie gesagt, ich berate oft also Firmen für Zukunftsthemen wie Diversity, Inclusion und New Work, ja. Das heißt also, das gibt mir einen Vorteil, also beide Welten zu verstehen. Das heißt, die Welt der Arbeitgeber und die Führungskräfte, die unsere Kunden sind. Aber ich bin selbst so eine arbeitende Mutter, ja, und deshalb, ich verstehe auch die Welt der Arbeitnehmer auch, ja. Und also bezüglich Krokodil-Maul-Problem, was ist das tatsächlich, ist, also viele Unternehmen heutzutage haben so etwa 50% Frauenanteile erreicht, ja schon. Aber das sogenannte Krokodil-Maul-Problem heißt, dass ja, dieser Frauenanteil sinkt drastisch, je höher die Seniorität innerhalb der Organisation. Das heißt, wenn wir es grafisch darstellen, beginnt das so Gender Equality bei 50-50 bei der Einstiegsebene, aber dann sinkt super, super schnell auf weniger als 15% oder sogar 10% Frauen und mehr als 80% oder 90% Männer auf die C-Level. Mhm. Ja. Und deshalb also auf der Graph, das sieht dann aus wirklich ein super Spagat am Ende wie ein Krokodilmaul. Ja. Und das heißt, in jedem Unternehmen verlieren wir immer noch super hochtalentierte und erfahrene weibliche Mitarbeiterinnen. Und deshalb, also ich glaube, wenn wir KPI setzen für Gender Equality in die Unternehmen, es reicht nicht, nur oberflächliche 50% Ziele zu setzen. Ja, wir müssen viel genauer anschauen und also wann und warum wir die Frauen verlieren und wie können wir das dann überhaupt verhindern. Ja. Und natürlich, es gibt mehrere Gründe dafür, aber Studien während und nach der Pandemie zeigen, dass New Work oder Hybrid Work, das heißt, die Normalisierung von flexibler Arbeitsmodelle für alle könnte eine wichtige Lösung sein für das Problem. Und ich glaube, was großartig ist, ist, dass New Work ist nicht nur so eine Problemlösung, sondern es ist auch ein Treiber für Innovation und für Wachstum, ja. Weil es ist eh logisch, also Normalisierung von New Work fördert Diversity, in Organisationen. Mhm. Und wir wissen auch natürlich, dass Diversity fördert dann Innovation und Wachstum in Organisationen. Und deshalb, ich finde das super, super spannend.
Okay. Ja. Du, und wo siehst du jetzt, also wenn man, also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentliches Thema. Wir haben ja eine der höchsten Teilzeitquoten in Europa, ich glaube, die zweithöchste im Moment bei Frauen. Das heißt, der Stundenanteil ist einfach sehr, sehr gering, weil es sich einfach eine Kultur ergeben hat. Ja. Jetzt gibt es vielleicht welche, die sagen, das ist in Ordnung so und die Frauen sollen länger bei den Kindern die Möglichkeit haben zu sein. Aber natürlich kommen dann viele Probleme heraus. Armut im Alter, keine Absicherung, auch diese Schritte, die man dann eben in seiner eigenen Karriere nicht macht. Was siehst denn du so, was wären jetzt, also diese New Work-Geschichte ist ja jetzt auch eine totale Chance, wie du sagst. Was wäre jetzt für die österreichischen Unternehmen, für die Wirtschaftstreibenden die Prioritäten, die sie hier setzen müssen? Wo siehst du da die Möglichkeiten?
Ja, also ich würde wirklich sagen, Hybrid Work, Hybrid Work, Hybrid Work, aber ganz wichtig für alle. Also nicht nur für die Mütter, nicht nur für die Frauen. Und da gibt's einen Unterschied, ja. Weil, also es gibt wirklich zahlreiche Studien aktuell, die sagen zum Beispiel, einer von Großbritannien zeigt, dass mehr als 83% der Arbeitende möchte jetzt in irgendeiner Form von Hybrid Work arbeiten, ja. Auch nach der Pandemie, auch wenn es vorbei ist, ja. Und ich habe auch eine sehr lustige Studie von Harvard gesehen tatsächlich. Die haben gesagt, 80% der 5000 Befragten, glaube ich, wurde sogar überlegen zu kündigen, wenn sie jeden Tag wieder nur im Büro arbeiten müssen. Ja? Ja. Und wir wissen auch in einer anderen Studie, so 75% europäische Frauen haben gesagt, also ihre so Loyalität für den Arbeitgeber wird viel höher sein, wenn flexible Arbeitsmodelle angeboten wurden. Mhm. Ja, also das zeigt alles, dass so quasi ein Mindset-Change ist schon da. Ja? Mhm. Mhm. Und es ist da, weil, egal wo in die Welt, weil wir haben alle durch die Pandemie...
Ist das in Asien auch so?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Es gibt tatsächlich auch eine Studie von Stanford, die haben das in China gemacht, dieses so Experiment. Ja. Und die haben geschaut, also die haben random die Mitarbeiter verteilt in zwei Gruppen. Und eine Gruppe haben 2 bis 3 Tage in Office gearbeitet. Mhm. Und die andere Gruppe haben jeden Tag im Büro gearbeitet, ja. Mhm. Und nach 6 Monaten, die haben gesehen, dass so die Kündigungsrate sank, so um 35%. Mhm. Wahnsinn. Und 12% weniger Krankmeldungen und natürlich viel höher Zufriedenheit von den Mitarbeitern. Und deshalb, das war so positiv, dass die Unternehmen selbst war super überrascht. Und die haben gesagt, okay, lass
die
uns
Leistung
dann...
Leistung war aber adäquat.
Es war adäquat. Okay. Und tatsächlich, Performance war besser. Ja. Ja. Und deshalb, die Firma hat dann gesagt, okay, dann wir lassen das so. Ab jetzt wirklich Rollout von Hybrid Work für alle, weil wir haben gelernt, dass das tatsächlich die Zufriedenheit von den Mitarbeitern wirklich viel erhöht. Und trotzdem, die Leistung ist immer noch da.
Ja. Und was sind jetzt da so die wichtigsten Tools für dich, die diese Art des flexiblen Arbeitens im Sinne von New Work wirklich dann ermöglichen können?
Also bevor wir so über den Tools reden, ich würde immer, also auch zu meinen Kunden sage ich, also es gibt 4 Basisprinzipien, die sind super, super wichtig, ja, bevor wir über die Tools reden können. Und das mal zu etablieren, ist super wichtig. Und erstens ist, also wenn wir über New Work und flexible Arbeit reden, das geht nicht nur um Homeoffice, sondern es geht auch um Time. Also es ist Time und Place. Flexi-Time und Flexi-Place. Weil, also flexibles Arbeiten heißt nicht nur zum Beispiel in Homeoffice, also oder das zu erlauben, sondern es geht auch um viele verschiedene flexible Modelle, ja. Mhm. Also und so, dass die Mitarbeiter selbst kann selbst entscheiden, okay, wann arbeite ich, wie viele Stunden arbeite ich, wo arbeite ich und all diese Sachen selbst entscheiden zu können, das zu erlauben, ist ein echter so New Work und Hybrid Work. Und egal, also es gibt so viele Modelle, ja, Teilzeit ist nur eines davon. Es gibt auch Jobsharing, es gibt auch Gleitzeitmodelle, es gibt auch Kernzeitmodelle, was auch immer. Mhm. Und das können wir alles irgendwie so unterschiedlich gestalten, ja. Mhm. Und das zweite so Prinzip ist so quasi minimale, inflexible Regeln für flexible Arbeit, ja. Weil es gibt heutzutage so viele Unternehmen, die sagen, okay, wir haben verstanden, ja, flexible Arbeit ist super wichtig, aber dafür sagen wir jetzt, okay, montags, dienstags, mittwochs sollen wir alle im Büro sein und dann Donnerstag, Freitag macht ihr, was ihr wollt. Ja. Aber das ist dann schon wieder ein inflexibler Regel, ja. Und das ist im Prinzip nicht flexibel, ja.
Aber man braucht ja schon so Schnittstellen. Also ich sehe das schon ganz realistisch, ja. klar, das Individuelle, die Art zu leben, der eine möchte, weiß ich nicht, im Sommer 3 Monate irgendwo verbringen, der Nächste sagt, bei mir ist wichtig, ich will am Montag bei meinen Kindern, weil da ist meine Frau nicht da, der Übernächste will ein längeres Wochenende, aber ich brauche doch schon so Schnittpunkte, wo die Menschen zusammen sind, oder?
Auf jeden Fall. Also wir sehen auch, dass, ja, also jetzt gerade sind wir alle so quasi in der Pilotphase, glaube ich, ja, Beta-Phase, wo wir experimentieren, was funktioniert tatsächlich am besten für unsere Unternehmen, für unsere Mitarbeiter, weil alle haben andere Situationen, andere so, ja, Bedingungen. Aber wir sehen, dass ja, wahrscheinlich ist es besser, zum Beispiel zu haben Kernzeiten, ja. Zum Beispiel einem Tag, wo wir sagen, ja, zwischen, also Mittwoch zwischen 10 und 12 sind wir alle im Office und da machen wir irgendwie so Townhall-Meetings oder was auch immer. Und sowas kann man immer definieren und mal schauen. Also was wichtig ist, ist, dass wir denken, dass das ist jetzt kein, jetzt gerade eine Pilotphase und wir hören immer Feedback dann zu, okay, wie gut hat das funktioniert überhaupt und dann das optimieren zu können. Ja, und nicht sagen, das ist eine Regel, das auf Stein gemeißelt ist und das ist unsere neue inflexible Regeln für flexible Arbeit. Genau, sondern einfach flexibel bleiben.
Das ist eine Frage der Unternehmenskultur natürlich auch. Generell, wahrscheinlich muss sich das jetzt jedes Unternehmen ja auch überlegen. Ja, wir haben einen Arbeitskräftemangel in jedem Bereich. Was siehst du für dich als erfolgreiche Unternehmenskultur? Was brauchst du heute, damit man Mitarbeiter erstens mal zu sich, für sich gewinnt und dann auch wirklich halten kann über lange Zeit?
Ja, ich glaube, also jetzt gerade so eine gesündere Arbeitskultur ist super, super wichtig, eine nachhaltige Arbeitskultur, weil ich höre auch sehr, sehr oft von Führungskräften heutzutage, dass die jüngere Generationen, die Millennials und die Gen Zs, die lieben ihre Arbeit nicht mehr, ja, wie wir damals gemacht haben. Ja, das höre ich immer, aber das ist einfach nicht wahr. Ja, weil es gibt, ich sehe genügend Millennials und Gen Zs, die wirklich also für ihre Arbeit brennen und die sind voll mit Leidenschaft und alles. Aber trotzdem, sie möchten einfach nicht, also 10-12 Stunden am Tag im Büro sitzen und einfach immer erreichbar sein, ja. Das heißt einfach nicht, dass die ihre Arbeit nicht lieben, ja. Die Tatsache ist einfach nur, dass die jüngeren Generationen haben so, jetzt ein viel gesünderer Beziehung mit Arbeit, ja, als im Vergleich zu vorher, ja. Und deshalb, also diese alte, so quasi always-on-Kultur, das ist nicht mehr irgendwie zeitgemäß, weil die jüngeren Mitarbeiter gesehen haben, dass das funktioniert nicht, das ist nicht nachhaltig und das kann sehr leicht zu Burnout gehen, ja. Und deshalb, was ich denke, ist, dass die Unternehmen, die irgendwie so dieser gesünderer Mindset-Shift verstehen und auch aktiv das Wellbeing des Mitarbeiters fördern. Also die werden wirklich dann erfolgreich bleiben, ja. Und was ich auch denke, ist ganz, ganz wichtig, ist vor allem also mit in Verbindung mit dieser ganze flexible Arbeit und New Work, ist Respekt und Vertrauen für die Mitarbeiter, Weil ich weiß nicht, ob du sie kennst, Mary Barra, das ist die GM-CEO, die erste weibliche CEO bei General Motors und ich finde sie großartig, weil sie hat am Anfang der Pandemie gesagt, okay, zu diesen großen Unternehmen, ja, und es ist viele Fabriken und was auch immer, ja, sehr traditionell tatsächlich, ja. Und genau am Anfang der Pandemie haben viele gesagt, okay, wie kontrollieren wir dann unsere Mitarbeiter? Irgendwie so hunderte Regeln für Homeoffice gemacht, was auch immer. Aber die Mary Barra hat gesagt, nein, das brauchen wir alles nicht. Wir geben nur 2 Wörter als die Richtlinie und das heißt work accordingly. Arbeit einfach entsprechend. Und sie hat auch dann dazu eine Argumentation gegeben, das heißt, wir machen das, statt Micromanaging, irgendwie Diktatur, so 24/7 unser Mitarbeiter kontrollieren. Weil wir wissen und vertrauen, dass unsere Mitarbeiter responsible adults sind, also verantwortungsvolle Erwachsene sind. Und genau dieser Gedanke, also GM haben das jetzt weiter kontinuiert, also nach der Pandemie auch, weil die haben gesehen, dass das funktioniert gut. Das funktioniert tatsächlich viel besser als super viel Micromanaging. Und das geht darum, dass der Firma eine klare Botschaft geschickt hat zu den Mitarbeitern. Wir vertrauen euch, wir wissen, dass ihr seid nicht doof. Wenn das gewesen wäre, dann hättet ihr bei uns nicht gearbeitet. Und das ist eigentlich die Tatsache. Und deshalb, wir wissen, dass ihr wird einfach keine doofe Sachen machen und für euch aber anpassende Dinge entscheiden können.
Ja. Also ich glaube, Sina, du hast jetzt vieles angesprochen, eben so dieser Vorwurf unter Anführungszeichen, die Jugend wäre nicht mehr hungrig genug. Mhm. Man kann natürlich auch sagen, es ist gesund. CEOs stehen damit ja vor ganz vielen Herausforderungen. Mhm. Ja. Also diese verschiedenen Kulturen, der verschiedenen Gruppen an Mitarbeitern, die man hat, die vielleicht einfach in anderen Systemen auch aufgewachsen sind, das Ganze jetzt zu fusionieren. Wo siehst du die größte Herausforderung heute für einen CEO?
Ich sehe tatsächlich eine große Herausforderung für diese Mindset-Change, ja, von die altmodische, so quasi damals gut funktionierende Leadership-Modelle wie à la Jack Welch-Style, ja, zu, ich habe auch neulich gesehen von Forbes, die haben eine neue Studie veröffentlicht und die haben gesagt, das wichtigste Leadership-Style heutzutage ist Empathie, ja, und empathischer Leadership ist super, super wichtig. Aber das heißt, wirklich flexibel bleiben zu können, loslassen zu können, Mitarbeiter vertrauen, die Leaders auch auf den Teamleader-Ebene vertrauen zu können, all diese Sachen, auch Kanäle aufmachen für Zuhören, für Feedbacks und auch diese Feedbacks dann wirklich regelmäßig dann verwenden für Optimierung. Also all das ist tatsächlich viel flexibler und teilweise auch weiblicher, mhm, unter Anführungszeichen. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine von die schwierigsten Herausforderungen, dass die CEOs selbst eigentlich haben. Und ich kann hier so einen guten Best-Case-Beispiel zeigen von uns, von Accenture, ja. Und unserer so Regionalchef in ISG, wir sagen ISG Austria, Switzerland, Germany, das ist eine Frau namens Christina Raab und sie hat neulich auch dann ein großes sozusagen Ding gehabt, wo sie gesagt hat, also die sind die drei Wachstumsrichtungen, wo wir uns wachsen wollen und die sind die drei Keywords und die erste Keyword war Care, ja. Mhm. Also Fürsorge, mhm, Care und Innovation und Transformation, hat sie gesagt. Das heißt also für die Mitarbeiter, natürlich auch für die Kunden, aber wirklich Sorge machen und wirklich caren, ja, also so, dass die Mitarbeiter alle sich wohlfühlen. Mhm. Und allein, dass so eine höhere Ebene, die Führungskraft, sowas als die erste Kernwort sagt, das ist ein klarer Botschaft zu die ganze Mitarbeiter. Ja. Und genau deswegen haben wir zum Beispiel Dinge wie ein Produkt oder ein Tool namens My Contract, ja. Mhm. Das wollte ich heute auf jeden Fall vorstellen, mhm, weil das ist im Prinzip so ein Simulator-Tool. Ja. Ja, es ist eine Website und alle Mitarbeiter können drauf gehen und sagen, okay, also jetzt habe ich tatsächlich für ein paar Monate ein bisschen so ein Problem. Zum Beispiel meine Eltern sind krank und deswegen ich will Teilzeit machen. Mhm. Ja. Aber dann die erste Frage, dass alle stellen, ist, okay, dann was ist dann mein Gehalt dann? Das habe ich keine Ahnung. Ja. Mhm. Das kann man dann simulieren auf dieser Website. Okay, wenn ich 80% oder 40% arbeite, wie wird mein Gehalt dann beeinflusst werden? Mhm. Aber was cooler ist, that's not it, ja, sondern wenn man sagt, okay, damit kann ich leben, das schaut okay aus, passt, dann klicke ich Submit und das war's. Mein Vertrag wurde geändert. Ja.
Oh, wow.
Ja, ich brauche keine so vorherige Abstimmungsprozesse oder Approval-Prozesse mit Vorgesetzten, nichts.
Dann schwierige Gespräche führen,
nichts.
Sondern...
Genau. Okay. Und wir haben schon seit 2 Jahren sowas. Mhm. Und natürlich am Anfang hatten alle irgendwie so, oh mein Gott, das klingt super radikal. Genau wie gesagt, also dieses Vertrauensprinzip hat wirklich funktioniert und nach 2 Jahren, wir wissen, dass es hat super gut funktioniert. Nein, nicht alle Mitarbeiter sind einfach wild herumgerannt mit, keine Ahnung, 20% Teilzeit, sondern die haben alle irgendwie viel mehr wohlgefühlt. Okay. Und was wichtig ist, wir haben auch gesehen, es war nicht nur die Mütter und die Frauen, die das verwendet haben. Ja, mhm. Es war auch zum Beispiel die jüngere männliche Kollege, ja, der hat gesagt, am Freitag will ich Weiterbildung machen. Mhm. Ja, und deshalb mache ich dann 80%. Mhm. Oder wirklich so ältere Manager, die, also Eltern sind krank geworden, die haben gesagt, ich will dann Zeit nehmen, das wirklich pflegen zu können. Und
geht natürlich alles, aber in einer gewissen Firmengröße, in kleineren Strukturen ist es schwierig, da kann man nicht einfach dann verzichten so schnell auf jemanden.
Kann man sagen, aber ich habe auch tatsächlich ein Startup geinterviewt gehabt, ja, die sind 20 Personen, ja, und die haben auch irgendwas Ähnliches kopiert gehabt und die haben gesagt, das hat auch sehr gut funktioniert, weil, und das ist hier was ganz wichtig ist dieses Gefühl von Autonomie, ja, auch selbst wenn ich das nicht jetzt verwende, das Gefühl, dass ich das machen kann und darf ohne Problem, wenn ich das brauche, das hat allein, das hat die Zufriedenheit von den Mitarbeitern so viel erhöht. Yeah. Und ich glaube, da ist der Schlüssel oder die okay. Key Secret Ingredient.
Okay, großartig. Jetzt gehen wir noch zum ganz anderen Thema, und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Jetzt auf der Website schreibt sie von Nachhaltigkeits-DNA. Auch du persönlich hast für dich quasi die Basis, dass du sagst, das treibt dich auch an, Innovation, Nachhaltigkeit, dich dafür stark zu machen. Was ist eure Nachhaltigkeits-DNA und was ist so dein persönlicher Antrieb dabei?
Also diese Nachhaltigkeits-DNA handelt sich tatsächlich um eine Studie, die wir bei Accenture zusammen mit World Economic Forum gemacht haben. Und das war September letztes Jahres. Und also wir haben einfach zum Höhepunkt der Pandemie Führungskräfte weltweit befragt gehabt, und 73% von ihnen haben gesagt, dass die Entwicklung zu einem wirklich nachhaltigen und verantwortungsvollen Unternehmen bei ihnen in den nächsten 3 Jahren die oberste Priorität hat. Ja. Und deshalb, also wir haben dann Analyse gemacht, okay, was sind dann die DNAs, ja, bei den erfolgreichen, nachhaltigen Unternehmen? Was sind da dann sehr wichtig? Und die Kernwörter hier sind auch, also ganz in der Nähe zu, was wir schon besprochen haben. Der erste ist menschliche Verbindungen, ja. Zweitens ist kollektive Intelligenz. Und drittens ist Verantwortung auf allen Ebenen, ja. Und darauf basierend haben wir gesehen, dass, okay, für einen Leader, für solche nachhaltige Unternehmen, die Dinge wie Inklusion von Stakeholdern oder Emotion, Intuition, ja, solche Sachen und Mission, Purpose und auch das zu kombinieren zu können mit Technologie und Innovation, mit Verstand und Einsicht. Also die sind die 5 so Leadership Qualities für Nachhaltigkeits-DNA. Wir haben tatsächlich auf dieser Website, also wenn man das googelt, kann man auch Selbstanalyse schon machen, ja. Und das kann man für sich selbst machen oder für die Unternehmen. Und dann was cool ist, dann kriegt man eigentlich so ein Vergleich mit den Benchmark-Daten von 4000 Unternehmen von der ganzen Welt mit je nach, also unterschiedlicher Größe und unterschiedlicher Branche. Und ich finde das tatsächlich super, weil ich glaube, es ist so, dass heutzutage reden wir alle über Nachhaltigkeit und wie wichtig das ist. Ja, und wir müssen irgendwie irgendwas tun für die Nachhaltigkeit. Aber tatsächlich, wie machen wir das dann? Ja, also ich glaube, wir sind jetzt, also die Zeit ist vorbei, wenn wir sagen, okay, warum müssen wir das überhaupt tun? Das ist vorbei. Aber dann, wie genau können wir das tun? Da sind wir alle irgendwie nicht geeinigt und jeder macht irgendwas. Und ich glaube, genau deswegen müssen wir dieses Thema auch viel mehr strukturiert so Approach machen und strukturiert lösen zu versuchen. Ja. Und vor allem, also ich denke, ja, also genau in so eine weibliche Richtung, ja, wie gesagt, also die ganze Keywörter wie emotional, ja, Intuition und irgendwie so flexibler Verständnis und so, das sind sehr, sehr wichtig. Und ich glaube auch für die Leaders, es ist super wichtig, solche sozusagen Charaktere so zu verkörpern quasi, so dass die dann strukturiert das Problem angeht, aber wirklich verstehen, okay, welcher Impact habe ich und welcher Impact können wir haben, wie können wir das verbessern.
Und so dein persönlicher Antrieb, warst du immer schon irgendwie nachhaltig denkend oder?
Nein, ich muss ehrlich sagen, also vorher habe ich immer gedacht, ja, also na, dieses Thema gehört nur zu den wilden Aktivisten, die auf der Straße gehen, und dann irgendwie so, aber ich muss ehrlich sagen, also in den letzten 5-10 Jahren habe auch meine Gedanken zu dieser Richtung auch sehr, sehr viel geändert. Ja. Und ich glaube, genau, es ist genau, weil ich mich viel mehr so beschäftigt habe in Richtung so Diversity und Inklusion. Und all diese Themen sind eigentlich sehr nah zueinander. Ja. Ja. Und ich habe auch verstanden, wie es sein kann, ja, weil vorher, also vor 10 Jahren zum Beispiel, wenn ich in einem großen Unternehmen mit also sehr vielen männlichen Chefs und Mitarbeiter einfach gearbeitet hatte, damals war ich überhaupt nicht sicher, also wie solche zum Beispiel weibliche Charaktere wie, ja, also für deine Emotion irgendwie so sehr aufmerksam zu sein und auch für die andere Empathie zu haben, flexibel zu sein. Ich habe nicht gewusst und ich hatte nicht genügend Role Models gehabt, wie das wirklich dann gut funktionieren kann in einer Firma, in einem Unternehmensumfeld, ja. Aber tatsächlich habe ich das sehr viel gesehen jetzt und ich versuche jetzt gerade auch selbst ein Role Model zu sein. Super. Für andere.
Das bist du definitiv.
Danke, danke. Ich versuche es, ja.
Du warst ja fast 20 Jahre im Bereich Advertising, also Werbung und Marktkommunikation unterwegs, hast über 60 Preise, Awards bekommen. Hast du da so Best Practice Beispiele gesehen in dieser Werbewelt, die irgendwie dieses Thema Diversity ganz gut kommunizieren oder rüberbringen können?
Mhm. Ja, also natürlich, es gibt mehr und mehr super gute Beispiele heutzutage und das selbst finde ich einfach super, dass wir mehr und mehr über dieses Thema reden und das thematisieren und diskutieren. Einer von den Best Cases war zum Beispiel von der Firma P&G und die haben vor ein paar Jahren diese Kampagne Like a Girl veröffentlicht gehabt. Und weil, was bedeutet das zum Beispiel? Also zu laufen wie ein Mädchen, ja, oder zu kämpfen wie ein Mädchen. Und dieser Werbespot hat einfach gezeigt, auch wir selbst, ja, als Frauen haben dieses volle Klischee, Stereotypes im Kopf, ja, und das ist alles in unser Unterbewusstsein, ja, die sind Biases. Und genau diese, also genau wegen dieser Biases und Stereotypes sind wir auch selbst komplett eingeschränkt, ja, und das müssen wir ändern, ja, und ich glaube, genau in diese Richtung, weil diese Biases und Gender Stereotypes, all diese Sachen sind sehr tief, ja, in unser Unterbewusstsein, deswegen, es hilft sehr, weiter und weiter drüber zu reden und Diskurs machen, das zu thematisieren und nicht von einer, okay, also wir machen jetzt eine Attacke, kämpfen, ne? Das, sondern lass uns gemeinsam drüber diskutieren, bessere Verbesserungen, Möglichkeiten, Optimierungsmöglichkeiten zu finden. Mhm. Und ich glaube, in dem Sinne ist es
und super. Auch vielleicht achtsam auch darauf aufmerksam machen, wie es einem in diesen Rollen geht, weil ich glaube, das Vis-à-vis kennt das ja auch oft gar nicht, was gewisse Dinge für uns ausmachen, ja? Und wie Dinge dann oft auch ankommen.
Genau.
Wenn du jetzt abschließend sagst, was würdest du gerne jungen Frauen auf den Weg mitgeben, die vielleicht auch sich jetzt denken, du bist ein totales Role Model, extrem erfolgreich im digitalen und Beratungsbereich unterwegs und sagst, es geht, ja, du hast jetzt ein kleines Kind, Familie, wie du das handelst, was würdest du ihnen gerne sagen?
Ich würde gerne sagen, zuerst danke. Aber auch, ich will wirklich klar sagen, dass arbeitende Frauen müssen nicht Superwomen werden. Das nicht, ja. Also wirklich, ich habe gesehen, so viele von Gender Equality Probleme wie das Krokodilmaul Problem, das ist tatsächlich strukturelle Probleme, ja, also, oder gesellschaftliche Probleme. Aber bisher haben wir immer versucht, irgendwie das individuell zu lösen, ja. Mhm. Jede Frau müsste irgendwie Superwoman werden, alles gleichzeitig, alles schaffen können. Und trotzdem, ja, es geht mir super, es ist super, alles kein Problem. Und genau deswegen haben die Firmen sehr, sehr wenig getan, eigentlich, also um sich zu ändern, ja. Und ich glaube, genau das sollen wir ändern, ja. Und also das muss nicht so bleiben. Und deshalb eher so weniger dich selbst stressen, dass du nicht alles gleichzeitig so alles super machen
kannst.
Sondern
die Gesellschaft stressen.
Genau, das wollte ich sagen. Ja. Auch die sein, ja, die immer das anspricht in der Firma, zum Beispiel, wenn du Probleme siehst, wenn du Diskriminierungen siehst oder Unfairness siehst, ja, speak up, ja, red drüber, weil, wie gesagt, also wenn all diese Stereotypes in unserem Unterbewusstsein bleiben, dann werden die strukturellen Probleme nicht geändert werden.
Ja.
Aber wenn du das öfter ansprichst, ja, und wenn wir alle das machen, ja, inklusive, es muss auch nicht nur die Frauen sein, auch die Männer. Ich kenne so viele Männer, die auch genau wissen, dass die sind Probleme. Dann werden wir da gemeinsam das ändern können.
Ja, okay. Sehr gut. Also offen sein, offen die Probleme kommunizieren. Was siehst du aus deiner Expertise heraus? Es hat sich in den letzten 2 Jahren viel verändert, in der Arbeitswelt viel verändert, im globalen Umfeld wahnsinnig viel verändert. Wo spürst du so die Entwicklungen oder die Trends? Wo bringt uns, glaubst du, die Zukunft demnächst, die junge Zukunft hin?
Ich glaube wirklich, dass wir werden viel, viel mehr Schwerpunkt auf so Dinge wie Nachhaltigkeit und Verantwortung sehen, ja, auch von der Unternehmensumfeld. Und auch genau deswegen so quasi, was ich nenne, Mindcare, ja, für die Mental Health, also für unsere Mitarbeiter, wird viel, viel wichtiger. Und was ich sehe, ist, dass, okay, all diese so fluffige Sachen wird, ja, also so gesagt, wichtig. Aber wie können wir das dann verbessern Was könnte dann eine Lösung sein? Ich glaube, dass Technologie und Innovation tatsächlich wirklich eine Lösung dafür auch sein könnten. Ja, ein Beispiel ist, weil wir reden jetzt gerade alle über, okay, also New Work ist so wichtig, wir müssen das irgendwie versuchen, aber wie machen wir das, wie schaffen wir das? Ja, und nochmal ein Case von Accenture ist, wir haben dann tatsächlich Metaverse verwendet, um diese so Problem quasi zu lösen oder das mal zu probieren, weil am Anfang des Jahres dieses Jahr, wir haben so quasi so ein Onboarding-Programm für die neuen New Joiners tatsächlich auf Metaverse gemacht. Wir haben unsere eigene so One Accenture Park gegründet auf Altspace VR und Co. Und wir haben so Oculus VR Headsets geschickt zu all den neuen Mitarbeitern, so 100.000 der Welt. Und was wir da geschafft haben, ist tatsächlich, die haben dann nicht nur so Zoom-Meeting gemacht, eine Woche lang, sondern irgendwie so in Diskussionen mitgemacht mit Avatars. Die waren auf Partys, auf Events, alles auf eine digitale Welt, Und das konnten die neuen Mitarbeiter wirklich also wochenlang machen. Und das haben irgendwie viel besseres Gefühl gegeben, als nur einen Zoom-Call zu machen, natürlich, Und deshalb, ich glaube, das ist natürlich ein Pilot, das war auch ein Pilotprojekt und das ist alles auf einer Beta-Ebene, aber trotzdem, also solche quasi Versuche oder Experimente mit neuen Technologien und Innovationen wird immer wieder mehr geben und ich finde das super spannend, weil das könnte tatsächlich eine Welt sein, wo zum Beispiel, wenn alle Avatars haben, dann wir müssen nicht mehr über Diversity und Inklusion reden, weil wir schauen alle irgendwie so komisch aus wie Drachen oder was auch immer, Und das ist super spannend.
Also, liebe Caitlin, danke, dass du jetzt auch physisch hier in Person bei uns bist und wir dich auf die Art und Weise alle kennenlernen dürfen. Bist ein wahnsinnig inspirierendes Vorbild für viele, sicher für viele junge Frauen. Danke auch, dass du dich bereit erklärt hast, in Deutsch das heute zu machen. Es ist eben deine Viertsprache, aber ich finde, das hat großartig geklappt.
Danke.
Und ja, ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen bei der einen oder anderen Veranstaltung und hier gemeinsam irgendwie was weiterbringen, auch im Zuge der Gesellschaft. Ich glaube, es ist notwendig, dass wir hier diese Innovation zulassen und Österreich darf da ruhig ein bisschen auch aufholen. Ja.
Yes.
Und danke vielmals, Caitlin.
Danke.
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 Schönen Tag.
Danke, danke. Carmen.
Global Goals. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Österreichischen Wirtschaftsbund.